Heute zu Gast bei Behind the Sea Christine Schink. Christine ist CPO bei mobile.de, also Chief Product Officer. Mobile.de ist mittlerweile ja schon 800 Leute groß und die Hälfte davon arbeitet im Product- und Tech-Bereich. Ob das dann automatisch heißt, dass es eine Tech-Company ist, darüber haben wir uns im Podcast unterhalten. Und neben den klassischen Fragen, wie sie denn überhaupt ins C-Level gekommen ist und was ihre Überlebensstrategien dort sind, haben wir auch darüber gesprochen, wer ihre größten Vorbilder sind, ob es einen Übertrag vom Journalismus und der Politik in das Product Management geht und. Also, würde ich sagen, reden wir nicht lang, gehen wir gleich rein in die Episode und erfahren mehr über Christine Schink, Chief Product Officer von mobile.de. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christine, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schön, dass du da bist.
Ich ist echt schön, dass ich da bin. Ich bin ja heute zu Gast in Berlin und wir haben gerade schon eine kleine Tour gemacht. Ihr habt ein super schönes Büro hier. Bevor wir aber zu viel verraten, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du machst.
Ja, ich bin Christine. Ich bin Chief Product Officer bei mobile.de. Das ist Deutschlands größter Fahrzeugmarkt. Und wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, dass ich CPO bin bei mobile, hätte ich ganz viele Fragen gehabt. Unter anderem, was macht eigentlich ein CPO? Ja. Damals war ich gerade vom Journalismus in die Forschung gewechselt und hatte keine Ahnung, dass ich bis heute so drei verschiedene Karrierewege mache. Als CPO, das steckt im Namen, kümmert man sich ums Produkt. Mhm. Wir haben ein Consumer-Produkt, das ist unsere Webseite, unsere Apps, das MWeb. Da helfen wir natürlich allen, die ein Auto suchen, die sich über Leasing informieren, die ein Auto finanzieren wollen. Und wir haben natürlich auch ein Händlerprodukt für ungefähr 40.000 Händler in Deutschland, also fast alle.
Stimmt, das vergisst man ja immer, weil die meisten Leute kennen wahrscheinlich auch mobile.de als Konsumenten, die das hören. Aber wer dann auch schon mal ein Auto verkauft hat oder wer sogar da draußen zuhört, bitte mal eine Nachricht schreiben und professionell Autos verkauft, würde mich interessieren. Kann sich gerne mal bei mir melden, der kennt dann wahrscheinlich auch die andere Seite. Genau, du hast schon gesagt, was macht eigentlich ein CPO? Hättest du dich wahrscheinlich auch vor 20 Jahren gefragt. Ich habe ja regelmäßig welche zu Gast, aber nichtsdestotrotz ist die Rolle ja auch unterschiedlich, zum Beispiel wie tech-intensiv sie ist oder ob sie eher kommerziell am Markt ist. Erklär doch ein bisschen, wie die CPO-Rolle bei dir ist.
Na klar. Mobile.de hatte die Jahre, bevor ich hier gestartet bin, im April eine kombinierte Rolle, wie du es gerade auch beschrieben hast. Mhm. Eine CPTO-Rolle, der David, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Er ist CTO, ich bin CPO. Mhm. Und das war jetzt einfach auch ein guter Zeitpunkt für die Company. Da hatten David und unser gemeinsamer Chef, der AJ, unser CEO, haben sich angeschaut, wie groß das Team auch ist, was wir vorhaben und haben gesagt, also lass uns da mal jemanden reinholen, der sich wirklich ums Produkt kümmert. Mhm. Das heißt, nach ein paar Stationen und Führungsrollen, auch bei eBay Classifieds, bei Delivery Hero, bei HelloFresh, ist es jetzt für mich eine Ehre, seit April mit einem tollen Team mich wirklich ums Produkt zu kümmern für unsere Händler und alle, die mobil sein wollen, super digitale Lösungen zu bauen.
Ja, echt klasse. Erklär kurz mal, welche Funktionen oder Abteilungen bei dir sozusagen unter Product fallen und wie groß ungefähr so der Bereich ist bei euch.
Ja, also wir sind so um die 800 Leute und ungefähr die Hälfte davon ist Produkt und Tech. Mhm. Und in meinem Team ist die Produktentwicklung, User Experience und Design. Das sind ungefähr 80 Leute.
Mhm. Okay, verstanden.
Und das klingt erstmal viel.
Ja.
Aber wenn man sich überlegt, dass jedes zweite Auto, das in Deutschland verkauft wird, über mobile.de verkauft wird, also fast alle 9 Sekunden ein Fahrzeug verkauft wird, dann merkt man, was das für eine Größenordnung ist. Und dann braucht das eben auch ein großes Team.
Echt stark, ja. Und ist das dann bei dir auch so aufgeteilt, dass du sagst, du hast ein Produkt Bereich, der sozusagen das Händlerprodukt macht, das Endkonsumentenprodukt. Ja.
Wir haben uns Anfang des Jahres crossfunktional aufgestellt. Wir haben vier verschiedene Bereiche. Einen, der sich wirklich um diese Consumer-Erfahrung kümmert, also die Webseite, die alle kennen, die damals mal eine Suchmaschine war und jetzt sehr viel mehr ist, wo man eben auch Leasing-Angebote findet, finanzieren kann.
Ja.
Dann haben wir einen Bereich für unsere Händler. Wie gesagt, alles crossfunktional aufgestellt mit Produkt und Tech, aber auch mit Marketingkollegen, mit Sales-Kollegen, mit Legal-Kollegen. Und dann haben wir einen Bereich, den nennen wir QCT, also Qualify, Communicate, Transact. Und das ist da, wo unsere Kunden und unsere Händler tatsächlich zusammenfinden, ja, wo die miteinander sprechen, wo es dann wirklich auch ums Angebot geht. Vielleicht habe ich schon ein Fahrzeug und wenn ich jetzt ein neues kaufe, dann gebe ich das in Anzahlung. Genau, und es gibt einen vierten Bereich, das ist so ein Enablement-Bereich, wie wir den nennen. Da sitzen Sachen wie Trust and Safety ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir sicherstellen, dass unsere Kunden ganz sicher sind auf unserer Plattform. Da sind solche Sachen wie auch Datenintelligenz, Pricing-Modelle und sowas und viel Infrastruktur einfach auch.
Ja. Ja, man vergisst, dass man denkt immer so, ja, es ist eine Website, ne? Dann geht man halt drauf und vielleicht gibt es jetzt noch eine App, das ist halt dann auf dem Smartphone eine Website so ungefähr. Aber der ganze Tech, der dahinter sozusagen ja erstmal natürlich programmiert und dann auch ansehnlich gemacht werden muss, das ist natürlich was man früher alles auf dem Marktplatz hatte, auf dem physischen Marktplatz, muss jetzt halt alles irgendwie in Tech-Produkten abgebildet werden. Das heißt, ihr seid, würdest du sagen, mobile.de ist ein Tech-Unternehmen?
Ja.
Ja, definitiv,
ja,
oder?
Ja, absolut. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir, jeder spielt da eine unwahrscheinlich wichtige Rolle.
Mhm.
Und wenn ich jetzt nur sage Tech, dann wäre Tech jetzt Tech und Produkt. Wäre das schwierig, hätten wir nicht diesen großartigen Support von unseren Kundenservice-Mitarbeitern zum Beispiel, von unserem Sales-Team und so weiter und so fort. Aber das ist ein digitales Produkt.
Mhm, okay. Ja, macht ja völlig, völlig nachvollziehbar. Mhm. Super, ja, jetzt haben wir schon gehört, du bist da jetzt seit April und in der CPO-Rolle, das war auch deine erste C-Level-Rolle oder die erste offizielle zumindest, die auch so benannt und betitelt wurde, C-Level-Rolle. erzähl uns doch mal ein bisschen, wie sich es ergeben hat und so ein bisschen mehr auf deinen Werdegang noch, wie du sozusagen in die C-Level-Rolle gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Mhm. Ich kenne mobile.de schon von vor 8 Jahren. Da habe ich mich um die Search gekümmert, war Product Lead für Search, also fürs Consumer-Produkt, wie wir es heute beschrieben haben, oder einen großen Teil davon. In der Suche spiegeln sich natürlich auch wieder Händleraspekte wieder. Das heißt, insofern war es ein bisschen ein Homecoming für mich. Das war oft so bei Rollen, die ich hatte, eigentlich fast immer. In dem Fall haben sich AJ und David gemeldet, haben gesagt, wir denken drüber nach, dass wir hier wirklich einen CPO nochmal mit ins Führungskräfteteam nehmen. Wie sieht's aus? Da war ich gerade ungefähr ein Jahr bei HelloFresh angekommen. Da habe ich das Produktteam aufgebaut für alle zentralen Data Investments. Eine tolle Aufgabe mit einem auch großartigen Team. Habe das sehr genossen. Wir sind in Kontakt geblieben. Und in dem Moment, als ich mich viel unterhalten habe, nicht nur mit David, sondern auch mit unserem COO, mit unserem CEO, war mir klar, das ist hier eine wirklich spannende Reise in einem ganz, ganz tollen Setup. Also man ist Marktführer. Wir digitalisieren in Deutschland langsamer als woanders. Das heißt, es gibt da draußen viele gute Playbooks. Wenn man in anderen Ländern sieht, was ist eigentlich schon am Produkt passiert.
Ja.
Und wir haben ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, sind jetzt, haben Private Equity Investoren, die kommen mit unwahrscheinlich viel Erfahrung rein über die Industrie. Mhm. Da passiert unwahrscheinlich viel. Insofern ist es eine tolle Mission für jetzt nicht nur ein Jahr oder zwei, sondern für länger.
Wie waren so die Rollen, die du vorher hattest und auch deine Ausbildung, vielleicht auch kurz noch aufs Studium eingehen? Und wie sehr hatte ich das auf eine Chief Product Officer Rolle vorbereitet? Mhm. Und weil du hast ja unterschiedliche Produkte, HelloFresh hat man schon gehört. Wie ist da der Transfer? Was würdest du sagen?
Das macht ja alles sowieso immer erst im Nachhinein Sinn.
Mhm. Ja.
Und das fängt wahrscheinlich nicht bei der Ausbildung an. Ne? Also wenn man sich mal vor Augen führt, mal kurz bei mobile.de gestartet, was für viele Leute bedeuten würde, wenn sie von einem Tag auf den anderen kein Fahrzeug mehr hätten, ja, wird jedem bewusst, dass das, was wir tun, ja sehr viel mehr ist, als so ein Fahrzeugmarkt zu sein.
Ja.
Da ermöglichen wir nicht nur eine Suche von Fahrzeugen oder dass Händler erfolgreicher sind, sondern einfach Freiheit und Unabhängigkeit und Flexibilität. Das sind zentrale Werte in meinem Leben. Ich bin in den 80ern in der DDR geboren worden. Da gab es nicht so viel Freiheit und ja, Unabhängigkeit,
stimmt,
und Flexibilität.
Und auch nur ein Auto. Wenn überhaupt.
Das ist das erste Auto, an das ich mich erinnere, genau. Unser Auto, unseren Trabi haben wir damals Hanne genannt. Und da habe ich gern hinten quergelegen auf dem Rücksitz und in die Sterne geguckt und habe als kleines Mädchen gesagt, und irgendwann fahre ich mal nach Amerika.
Ja.
Das war ganz schwierig. Da war wohl Stille im Auto. Wie erklärst du das einem Kind, dass das nicht passiert?
Ja.
Geschichte hat mir in die Hände gespielt und ich habe zwei tolle Vorbilder und ich glaube, dass solche Sachen sehr früh geprägt werden, dass man Verantwortung übernimmt, wen man so beobachtet.
Mhm.
Und ich bin unwahrscheinlich stolz auf meine Eltern, man muss sich das mal vorstellen, die sind damals waren junge Erwachsene, die hatten ihre Ausbildung fertig, Studium, haben Berufserfahrung gehabt und dann war auf einmal alles ganz anders.
Ja, das stimmt.
Und zwar wirklich ganz anders.
Ja.
Und ich habe sie nicht jammern sehen, ich habe die sich aufraffen sehen, Weiterbildung machen, Ausbildung, Abschlüsse, und sowas gibt einem echt viel Mut und Kraft, damit mit so Karriere-Pivots, wie ich sie dir vorhin beschrieben habe, auch umzugehen.
Ja.
Und ich glaube, davon profitiert man auch in jeder Rolle. Aus dem Journalismus, aus der Kommunikation habe ich mir viel mitgenommen, den Sachen einfach auf den Grund zu gehen, ja, Leute nicht vom Haken zu lassen, worum geht es hier wirklich.
Mhm.
Aus der Forschung sehr viel Datengetriebenes, das war zwar Sozialforschung, aber auch sehr viel Statistik. Und die Rollen, die dann kamen, waren wirklich Leadership-Rollen, in denen viel Strategie gemacht werden musste, aber eben auch, irgendwann kommt es nicht mehr auf dich an, sondern auf die Teams.
So ist es, ja.
Die Teams, entweder aufgebaut habe, weil die nicht da waren, oder ausgebaut habe. Und alles führt dann irgendwann dahin, dass man Verantwortung, ich habe immer gern Verantwortung übernommen.
Mhm.
Und das war jetzt ein ganz logischer nächster Schritt.
Absolut. Sag nochmal kurz, die journalistische und die Forschungsvorbildung, vielleicht machen wir nochmal ganz kurz chronologisch. Mhm. Was hast du ursprünglich studiert?
Ich bin studierte Sozialwissenschaftlerin.
Mhm.
Ich habe Medien und strategische politische Kommunikation studiert.
Okay,
Freunde und Familie haben alle gelacht und haben gesagt, du weißt, du fährst mal Taxi mit so einem Studium. Aber du machst dir keine Vorstellung, wie gerade in Portfoliounternehmen dieses politisch hat was negativ besetzt ist, dieses, ich nenne es gern diplomatische. Was sind hier die Interessen? Wer sagt hier eigentlich gerade was und wie kommen wir zusammen? Dieses Integrieren ist einfach auch ein Riesenteil von einer Produktmanagement-Rolle und von einer Produktleader-Rolle. Also wenn mich Leute fragen, worauf achtest du, wenn du Leute suchst für dein Team, dann werde ich immer sagen, dass das Integrator sind, dass die wirklich verstehen, wer kommt woher und Sachen entblocken und voranbringen können.
Mhm. Ja, das macht Sinn. Stimmt eigentlich, ja, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich ist dieses Studiengang ja schon was, wo du sehr viel am Markt bist und an diesem Markt sozusagen und überprüfen musst, was eigentlich der Markt sozusagen will. Ne? Okay, ja, spannend. Cool. Ja, dann haben wir schon gehört, nochmal kurz die Station, weil dann war es ja schon relativ schnell Produktbereich. Ne? Dann warst du in Produktmanagement-Rollen, dann warst du auch als Global Vice President Product.
Genau, ich bin aus dem Studium dann erstmal nochmal nach Moskau gegangen und habe unterrichtet, Forschungsmethoden. Das hilft mir heute auch noch sehr, gerade mit den Kollegen vom UX Research.
Mhm.
Und bin dann, das ist vielleicht, das ist spannende Geschichte.
Ja,
hab das sehr geliebt, also Journalismus, Kommunikation, dann viele Jahre in der Forschung mit Big Data und wie ich es liebevoll nenne, Deep Data, ja, dieses sozialwissenschaftliche. Und habe das alles geliebt, aber habe irgendwann gemerkt, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas fehlt mir. Das hatte viel damit zu tun, dass man in der Forschung so sein Ding macht.
Ja.
Man ist nicht Teil von einem Team, von einem größeren Purpose, sondern es geht wirklich um die Publikationsliste von einem selbst. Hatte ein tolles tolle Coaching-Session.
Okay.
Und kam nach Hause zu meinem Ex-Partner, Physiker, der in Tech gearbeitet hat, und habe zu ihm gesagt, weißt du was, das wäre so toll, wenn es irgendwas gäbe zwischen Tech und dem, was so eine Company und so die Kunden brauchen. Dass ich jetzt nicht nochmal, ich bin nämlich gut im Brückenbauen, dass ich jetzt nicht nochmal IT studieren muss oder Softwareentwickler werden muss. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, das gibt's, das ist ein Ding, das nennt sich Produktmanagement.
Ja.
Und daraufhin habe ich Dirk, den Gründer von Mr. Specs, angerufen und habe ihm gesagt, Dirk, ich hab's, ich möchte Produktmanagement machen. Und Dirk war immer ein Riesensponsor und war aber kurz ruhig und hat gesagt, ja, du kannst die Kommunikation, das habe ich damals, die Kommunikationsabteilung da aufgebaut, kurz nach der Gründung, kannst du natürlich super gerne wieder starten, aber du hast ja gar kein Tech-Profil, vielleicht machst du mal ein Praktikum. Die sagt, nee, ich bin schon so lange in der Arbeitswelt, das kann ich nicht machen, und habe mir meinen ersten und zum Glück letzten 5-Jahres-Plan gemacht. Wie komme ich aus der Forschung in die Kundenforschung, in die Nutzerforschung, ins Produkt?
Okay.
Und es wurde zum Glück ein, ich glaube, 5-Wochen-Plan oder so. Dirk meldete sich wieder, sagte, ich habe mit dem CPO, CTO hier gesprochen, komm mal vorbei, wir reden mal. Und zack, war ich im Produktmanagement. Das war damals noch sehr technisches Projektmanagement. Das heißt, eine sehr steile Lernkurve für jemanden ohne technischen Hintergrund. Ich habe mich gefragt, wer ist dieser Jason, über den die hier alle sprechen? Ja. Bis mir nette Kollegen erklärt haben, das ist ein Dateiformat.
Ja.
Genau. Aber bin unwahrscheinlich dankbar, das war eine sehr, sehr steile Lernkurve in dieses technische Profil. Und bin von da geheadhuntet worden zu eBay, damals zu mobile.de, war Teil von eBay. Und bin von mobile.de in unsere Headquarters gegangen, eBay Classifieds Amsterdam, habe mich da um Search und Data und am Ende wirklich ums ganze Produktportfolio gekümmert, das Produktteam aufgebaut für die ganzen zentralen Tech-Investments.
Nicht schlecht. Wie lange hat dann der eigentliche 5-Jahres-Plan gedauert?
Ach so, naja, das waren wahrscheinlich so 5-6 Wochen.
Ja.
Wobei, nee, stimmt nicht, das war bis zum Call, aber sagen wir mal, ich weiß nicht, müsste jetzt raten, ein halbes Jahr oder so. Ja. So viel zu planen.
Absolut, ja. Aber so, das finde ich interessant. Ich mache solche Pläne auch. Ich habe auch mal so einen 5-Jahres-Plan gemacht. Und dann jetzt sind es eher so jährliche Ziele und dann auch so Reflexions mal Zeiten, wo ich auf das, was ich mir auch aufgeschrieben habe, mal angucke. Machst du das regelmäßig noch?
Ich habe seitdem nie wieder einen 5-Jahres-Plan gemacht.
Ja, okay.
Was ich mache, ist eher wirklich so ein bisschen die gröbere Richtung abstecken.
Ja.
Und mich zu entscheiden, geht es eher in eine Spezialisierung, geht es eher in so eine generellere Rolle. Und jetzt bin ich super happy mit das ist wirklich ein gutes Match, weil auf der einen Seite hast du als CPO eine ganz klare Rolle, bist verantwortlich für eine Funktion, das ist sehr eine Spezialistenrolle. Und auf der anderen Seite bist du natürlich Teil von der Geschäftsführung und bist damit genauso wie deine anderen Kollegen in der Geschäftsführung für so ein Unternehmen verantwortlich.
Ah.
Insofern ist das das Beste aus beiden Welten gerade.
Ja, voll, sehr cool. Und hast du jetzt noch irgendeine Art Systematik? Da sind wir auch schon so ein bisschen an deinen Tipps und an Erfolgsstrategien. Also unbedingt weiterhören und auch bis zum Schluss hören, weil da gibt es die nämlich alle noch. Aber hast du so eine Systematik, wie du Jahresziele machst oder solche Sachen?
Für mich selbst, meinst du? Systematik ist eine gute Frage. Natürlich diskutiere ich das erstmal mit denen, die Stakeholder sind, in dem Fall jetzt mein Chef.
Ja.
Du sag mir, ob es eine Systematik ist, aber in den ersten 100 Tagen in der Rolle war mir am allerwichtigsten zu verstehen, wo möchte die Company hin, wie sieht mein Chef das, wie sieht unser Board das, wie übersetzt sich das für mich in dieser Rolle und wie bringe ich das auch und diskutiere ich das auch mit meinem Leadership-Team.
Okay.
Und in dem Moment, und das haben wir, das ist eine Challenge, die haben viele, viele Teams, wir haben gerade einen unwahrscheinlichen Workload. Das fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie auf dem Jahrmarkt, wo man diesen Maulwurf versucht zu erschlagen. Ja, es gibt irgendwie.
Da will ich nicht wissen, wie viel da betrogen wird von den Schaustellerbuden. So.
Genau. Aber du kannst dir vorstellen, immer ist man oft so gehetzt, dann kommt noch eine Anfrage und noch eine Anfrage.
Ja, klar.
Das ganze Team fühlt das so. Und da hilft es natürlich, diesen Weitblick zu haben. Und wir haben auch im Team eine Reflexion dazu gemacht und machen das regelmäßig. Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind wirklich die Ziele? Und was davon, von diesen Anfragen, hilft dabei und was nicht? Und da muss man sehr, sehr hart priorisieren.
Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das ist der Fluch der Tech-Companies. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich in Berlin bin und eine Tech-Company besuche, dann ist es immer so, dass viel zu viel Workload sozusagen gerade da ist. Aber die Leute schaffen es dann doch irgendwie immer wieder. Deswegen.
Naja, was daran so schön ist, ist, wenn diese Ziele einmal klar sind und auch kaskadiert sind, mache ich so einen Klassiker, wie ich colorcode meinen Kalender. Und dann sieht man relativ schnell, wie viel Zeit auf was geht. Mhm. Ne, wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Team, wie viel mit Strategie, wie viel mit dem eigentlichen Produkt, wie viel mit Key Stakeholdern. Und eine Sache, die ich mitgenommen habe aus dem eBay Leadership Training, und die liebe ich immer noch, ist, sich hinzusetzen und sich zu fragen, womit möchte ich eigentlich wie viel Zeit verbringen? Ja, genau. Und zwar von den 100%, die ich habe.
Exakt.
Und dann am Ende der Woche mal zu reflektieren, wie hat denn das so geklappt?
Ja, das ist gut. Ich finde es auch interessant mit dem Kalender, das mache ich auch. Ich schaue dann auch immer so auf die nächste Woche und dann weiß ich schon so, Podcast, Kundentermine, Interviews mache ich ja auch sehr viel mit unseren Managern und Managerinnen. Dann weiß ich schon ganz genau, wie die Woche gestrickt ist sozusagen. Also ich finde das auch sehr hilfreich. Manche Leute sind da ja gar nicht in dem Kalender-Game.
Das geht nicht für alle. Da ist jeder tatsächlich anders. Was hilft auch, ist so zu wissen, was ist so das Hauptachievement von einem Tag. Und eine andere Sache, die funktioniert aber auch nicht für jeden. Für mich funktioniert sie sehr gut. Ich weiß, ich habe unterschiedliche Mindsets für unterschiedliche Aufgaben. Also ich bin in einem One-on-One-Gespräch, passiert bei mir was anderes im Kopf, als wenn ich einen Vision-Workshop mache.
Ja.
Oder als ob ich mir Kundenfeedback einhole. Das heißt, ich versuche den Kalender so gut wie es geht. Es geht nie perfekt. Aber zumindest so zu organisieren, dass das in Blöcken passiert.
Okay.
Das heißt, das nimmt mir zwar nicht die Context-Switches, wenn ich jetzt von einem One-on-One ins andere gehe, aber es nimmt mir diesen Energieswitch. Und das hilft unwahrscheinlich.
Nicht schlecht, ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, machen wir doch gleich weiter, jetzt wo wir einmal bei den Tipps sind. Gerne alles Mögliche zum Thema C-Level, aber auch zum Thema persönliches Management, wo du sagst, das sind die Sachen, die habe ich in den letzten Zeit und so natürlich auch gelernt für mich. Und wie gesagt, wir sind kein Weisheitenverteiler, sondern es ist einfach nur die Sachen, die für dich funktioniert haben. Vielleicht funktionieren sie für die Leute, die zuhören, auch.
Ja. Im C-Level oder auch grundsätzlich. Also ich glaube, ganz grundsätzlich habe ich einen unwahrscheinlich guten Ratschlag mal bekommen von meinem Mentor John, als ich ganz unglücklich war in einer Rolle. Und der hat das schön beschrieben. Der hat gesagt, das musst du dir so ein bisschen vorstellen, als wärst du so ein Fisch oder so ein Pinguin im Wasser. Wie schnell die sich da im Wasser bewegen. Und wenn du aber das Gefühl hast, dauerhaft, du bist so ein Pinguin an Land oder so ein Fisch, den man irgendwie so aus dem Wasser genommen hat, dann und du hast wirklich viele Sachen probiert, dann überleg doch mal, ob du im richtigen Umfeld bist.
Ja.
Und es klingt banal, aber es hat mir sehr, sehr geholfen dabei, auch wenn das mal der Fall war, zu sagen, ich habe hier alles gegeben, hier haben wir einen tollen Fortschritt gemacht, das hat gut für die Company funktioniert und fürs Team, aber ich merke, wie ich mich wie ein Fisch auf Land abstrample.
Ja.
Und dann sich eben ein Umfeld zu suchen, in dem das sehr viel natürlicher alles passiert.
Ja.
Das ist so eine Sache, das ist jetzt keine C-Level-Sache, sondern eher so eine Lebensweise,
das ist auch gut. Machen wir auch hier. sehr gut. Ja, nee, das ist wahr, ja, stimmt. Okay, sehr guter Tipp schon mal. Den Color-Coding habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben.
Ja.
Hast du noch irgendwelche Sachen?
Ja, also vielleicht damit verbunden, ich habe ja gerade gesagt, ein Mentor, ne? Immer zu schauen, welchen Support hat man hier, welche Allies hat man hier, welche Sponsor hat man, und dann sich aber auch bewusst zu sein, dass Sponsorship, so schön wie das klingt, das muss sich auch erarbeitet werden. Das heißt, was mir sehr, sehr hilft, ist schon zu schauen, okay, ich habe verstanden, was von mir erwartet wird in der Rolle, wie wir hier Impact schaffen und den dann aber auch zu schaffen und nicht im Akademischen zu verschwinden und zu sagen, okay, das habe ich jetzt und jetzt mache ich das alles indirekt, sondern was haben wir jetzt ganz konkret für unsere Kunden neu an den Markt gebracht? Wie ist jetzt wirklich die Experience besser geworden? Das gibt einem so viel mehr Energie, gerade wenn das Day-to-Day so hektisch ist.
Sehr gut. Wenn du jetzt, also das Color-Coding zum Beispiel, was man auf täglicher Basis wahrscheinlich auch machen kann, oder zumindest wöchentlich, Dann hast du noch Allies genannt und jetzt auch die Impact-Realisation. Was sind denn so Sachen, die man wirklich täglich anwenden kann, um dann eine bessere Managerin oder halt irgendwie auf C-Level besser zu überleben, sozusagen zu machen? Ja. Hast du da ein paar Sachen?
Ja, na klar. Es klingt jetzt erstmal generisch, aber wir können es ja davor arbeiten. Das Wort, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, als du gefragt hast, war Mindset. Und ich glaube, es ist was, was wir echt sehr, sehr unterschätzen, wie viel wir eigentlich im Griff haben und wie viel wir gestalten können, wenn, je nachdem, wie wir die Sachen angehen.
Ja.
Ja? Also diese einfache Weisheit, assume good intent, wenn eine Frage kommt, wenn mal eine Challenge kommt, da mit Neugierde ranzugehen. Neugierde habe ich noch, sonst wäre ich nicht im Journalismus gewesen am Anfang der Karriere. Also Neugierde, assume good intent, ist was man täglich machen kann. Das ist tägliches Gehirnjogging. Die Leute, die einem noch Feedback geben, die meinen das oft sehr, sehr gut.
Ja.
Die einen schon abgeschrieben haben, von denen hört man nämlich kein Feedback mehr.
Das ist richtig, ja. Absolut. Ja, sehr interessant. Hast du irgendwelche Eckpfeiler über den Tag verteilt, so die du immer machst? Also sei es denn dann, habe ich jetzt schon im Technikcheck gelernt, du frühstückst nicht, Mittagessen vielleicht oder irgendwelche so Eckpfeiler, weiß ich nicht, 2 Stunden am Tag, du dir blockierst oder irgendwelche Sachen?
Nicht jeden Tag, aber ich versuche schon, ich habe Rituale, ich habe persönliche und dienstliche Rituale. Ich versuche, so gut es geht, jeden Dienstagabend zu meditieren und zwar nicht selbst, sondern tatsächlich im Yoga-Studio.
Okay.
Weil das dann einen nochmal anders accountable hält. Ja. Das geht auch spät los. Das heißt, es gibt da sehr wenig Ausreden mit Meetings.
Schaffst du ihn so, ja.
Ja, das mache ich sonntags auch.
Voll gut.
Yoga, Schwimmen, diese Sachen idealerweise auch wirklich immer zur selben Zeit in der Woche. Und ich merke auch, was das macht, wenn das dann mal wegfällt. Und die dienstlichen Rituale sind eher, du hast schon gemerkt, das Mittagessen ist mir wichtig. Also wenn so ein Tag sehr früh losgeht, wie heute und das erste Meeting um 8 im Büro startet, dann bin ich jetzt nicht unbedingt ein Frühstücker.
Ja.
Dann muss es aber eine gute Mittagspause sein und gerne auch mit einem kleinen Spaziergang dahin und frischer Luft.
Absolut, ja. Und das Thema so Mentoring und Coaching, habe ich jetzt auch schon bei dir gelernt, dass das ja auch ein größeres Thema ist. Hast du viele Mentoren um dich herum oder viele oder auch Coaches?
Also, Coaching spielt eine unwahrscheinlich große Rolle sehr, sehr früh an. Und damals, als die Firmen das noch nicht so angeboten haben, heute hat ja fast jede Firma zumindest in Tech,
ein Angebot,
hast du ein Bildungsbudget, was du nehmen kannst. Das gab es damals nicht, da habe ich sogar selbst bezahlt. Und also ich glaube, ohne Coaching wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Da gibt es einfach unwahrscheinlich gute Methoden, die ich heute noch anwende, von vor, oh Gott, weiß ich nicht, fast 10 Jahren oder so.
Kannst du eins teilen?
Also das ist, das passt auch beruflich wie privat. Eine ganz, ganz starke Übung ist, wenn man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Ich wusste damals nicht, ob ich von Mr. Spex wirklich zu mobile.de gehe und zu eBay oder ob ich bei Mr. Spex bleibe.
Ja.
Und hatte bei Mr. Spex schon wirklich viel Erfahrung gesammelt. Das Team hat sich sehr viel mehr wie Freunde angefühlt. Und die Promotion stand auch irgendwie an. Und da hat die Coach eine Intuitionsübung mit mir gemacht. Wir sind ja alle sehr, wir denken viel nach, wir versuchen sehr rational zu sein. Und die hat einfach 2 Stühle aufgestellt und hat gesagt, der eine Stuhl ist die Entscheidung, bei Mr. Spex zu bleiben. Der andere Stuhl ist die Entscheidung, sich zu verändern. Und dann setzt man sich auf den einen Stuhl und stellt sich vor, das ist jetzt an dem Tag, das ist der erste Arbeitstag sozusagen. Okay. Dann stellt man sich vor, eine Woche später, ein Jahr später und schaut einfach, was mit einem passiert, was für Gedanken kommen, was für Gefühle kommen. Weil sehr viel hat man tatsächlich ja auch schon in der Intuition. Und das ist eine Übung, die ich auch bei sehr schwierigen persönlichen Entscheidungen gemacht habe und die einem also wirklich gruselige Klarheit gibt. Weil in dem Moment, in dem man sich da hinsetzt und sich vorstellt, man hat sich jetzt für eine Sache entschieden, kommen ganz, ganz klare Gedanken, die man vorher wegrationalisiert hat einfach.
Ja, klar. Ja, das ist interessant. Das ist ja so ein bisschen so ein Visualisierungsthema auch. Ja. Also ich mache das zum Beispiel auch sehr viel, also ich visualisiere und ich habe das Gefühl, früher war das so ein bisschen, da wurde das, glaube ich, als Tagträumerei noch so ein bisschen betitelt. Später hat man dann natürlich gemerkt, dass das viele Profisportler auch mittlerweile als Taktik machen. Und ich glaube, Visualisieren ist eine sehr gute Methodik, um sich Entscheidungen hervorzurufen oder halt dann auch klar zu werden, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Also schon mal ein sehr cooler Tipp.
Ja,
cool. Du, wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Ich habe noch eine letzte C-Level-Frage, und zwar, was sind denn aktuell so die Herausforderungen, denen du in deiner Rolle so begegnest? Jetzt haben wir ja auch schon gelernt, wie du die sozusagen sehr gut beherrschst, mit welchen Taktiken, aber was sind denn so die Top 1, 2 Challenges in deiner Rolle gerade?
Ja, wir haben gerade schon über Workload gesprochen, ne? und über die Tipps. Das heißt, da springe ich mal drüber.
Ja.
Du kannst dir vorstellen, dass wenn ein Unternehmen gewachsen ist und sich entscheidet, jetzt wollen wir ein CPO haben, dass es natürlich auch Sachen gibt, die bis dahin weniger passiert sind. Ne? Produktvision, Produktstrategie, auch sich nochmal ganz spezifische Produktzahlen anzuschauen. Und da passiert viel, es ist einfach eine Challenge, das einzuführen. Ne? Ist auch eine Veränderung. Und genau, das
also sind wahrscheinlich gerade so Organisationsstrukturwandel, dass du sagst, du hast jetzt nicht mehr Tech und Product in einem Team. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals bei Zalonis war, da war das auch ein Thema, und wenn die Unternehmen halt noch kleiner sind, macht halt jeder alles mit und plötzlich sind aber nicht mehr die Product Engineers Engineers, sondern es sind Product Manager und die Engineers sind Engineers und so weiter, ne? Da ist dann schon, kann ich mir vorstellen, was da so die Challenges sind. Und so vielleicht auch so gerade so die C-Level-Challenges strategisch, jetzt haben wir ein strukturelles Thema gehört, gibt es noch irgendwas, was so in der Execution, der Strategie vielleicht auch eine Challenge ist, wo du sagst so, boah, da tue ich mich, oder das ist einfach challenging, muss ja nicht schwer sein.
Ja, also so ein Klassiker, und das haben ja ganz viele Firmen, gerade wenn sie wachsen, ist, man wächst natürlich auch ein bisschen weg von seinem Kunden und wirklich wieder ganz nah an den Kunden ranzukommen und die Kunden wirklich top of mind zu haben in allem, was man so tut. Das ist, wie gesagt, eine Challenge, die haben viele. Ich habe jetzt beim letzten All-Hands-Meeting einfach mal 2 leere Stühle an den Meeting-Tisch gestellt und habe gesagt, ein Stuhl ist für unsere Kunden, unsere Konsumenten, der andere für unsere Händler. Macht das bitte, wenn ihr in Meetings sitzt. Stellt euch vor, repräsentativ, die würden zuhören, was würde denen durch den Kopf gehen? Genau, um einfach wirklich sehr viel näher wieder, und also nicht falsch verstehen, das ist alles sehr kundenzentriert, deswegen ist es so erfolgreich.
Ja.
Aber natürlich wird es immer schwerer, je größer man wird als Team.
Ja, klar. Und ich finde, man hat dann auch immer so, wenn etwas erfolgreich ist und gut funktioniert, wahrscheinlich, weil es sehr nah am Kunden war, dann wird man auch so ein bisschen so, ja, es funktioniert schon. Und dann kommt man so ein bisschen in diese Mühle rein, dass man vergisst, warum es funktioniert, und dass es natürlich, wenn man auf einem Level ist, nicht aufs nächste Level springt, weil man es quasi genauso weitermacht. Ne? Das ist ja in der Regel so. Cool. Ja, wir sind schon, wie gesagt, gleich durch. Noch 2 letzte Fragen oder noch eine letzte Frage. Was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Corporate-Welt tätig wärst?
Ich wäre Hundetrainer in Australien, glaube ich.
Okay, warum Hundetrainer und warum Australien?
Ich kann dir kein rationales Warum geben. Ich weiß, dass Hunde mich einfach unwahrscheinlich glücklich machen. Das heißt, egal wie toll das Gespräch ist, wenn ich mit jemandem spazieren gehe und uns kommt ein Hund entgegen, ist das Gespräch kurz unterbrochen. Mhm. Ich weiß, egal wie schlecht der Tag war, wenn ich einen Hund sehe, dann lächle ich. Australien war immer so ein Sehnsuchtsland. Ich mag die australischen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, unwahrscheinlich gern. Viele Kollegen auch in Amsterdam gewesen und jetzt in den anderen Companies. Die sind sehr entspannt und trotzdem fordern sie viel ein. Ja, die sind ja jetzt nicht total laid back, aber sehr respektvoll. Und ich meine, es ist auch Sonne und Strand. Und
klar, es ist natürlich ein schönes Land. So,
genau.
So ist es nicht, ja. Nee, sehr, sehr cool. Würdest du rückblickend irgendwas anders machen, so jetzt speziell karrieretechnisch, irgendwelche, doch irgendwas anderes studieren oder doch irgend noch einen Stop einlegen oder jetzt rückblickend?
Ja, man ist natürlich im Nachhinein immer schlauer. Ich glaube, worüber ich sehr dankbar bin, ist einfach auch so diese Resilienz. Also auch wenn es mal richtig viel war. Ich hatte in Amsterdam zu einem Zeitpunkt 4 zentrale Teams und keine Produktmanager. Da arbeitet man schon unwahrscheinlich viel und ist aber irgendwann dann auch in so einem wie so einen Autopiloten, sage ich mal.
Ja.
Also eine Sache, die ich ändern würde, das war damals zu der Zeit auch so, ist, ich würde wahrscheinlich schneller und mehr auch reflektieren über Beziehungen zu Kollegen und auch die Gespräche dazu haben. Das hatte ich mehr als einmal, wenn es wirklich ruckelig wird, dass ich viel investiere, versuche rauszufinden, hey, worum geht's hier, wie kriegen wir das hin?
Ja.
Aber ich würde jetzt im Nachhinein oft früher eine Grenze ziehen und sagen, so eine Beziehung, egal ob privat oder beruflich, ist halt nicht eine Einbahnstraße, geht es immer in beide Richtungen. Und manchmal ist es einfach so, dass man, egal wie viel man in die eine Richtung fährt, da nicht zurückkommt. Und dann sollte man die Energie da nicht verlieren, sondern die an wichtigere Sachen geben, sein eigenes Team, die Vision, das Produkt.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Christine, erstmal herzlichen Dank, dass du zu Gast warst, beziehungsweise ich dann auch wieder zu Gast sein durfte bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und herzlichen Dank, dass du es alles mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Ja, klasse. Wer jetzt noch zuhört, der sollte unbedingt mal mit uns in den Austausch gehen. Wir haben ja immer so ein bisschen so einen Medienbruch im Podcast-Format, da kann man nicht direkt kommentieren. Wobei das nicht ganz stimmt, auf Spotify kann man jetzt tatsächlich einzelne Episoden auch wirklich direkt kommentieren. Das heißt, ihr müsst nicht euer ganzes Feedback in eine Bewertung reinpacken, wobei ich mich natürlich auch über jede Bewertung sehr, sehr freue. Aber wie gesagt, geht gern direkt mit uns in den Austausch. Das Einfachste ist da tatsächlich LinkedIn oder eben über die Website, über dann eine E-Mail-Adresse etc. Wir freuen uns auf jeden Fall beide, wenn wir Kontakte von und für das Podcast dann bekommen. Ja, das ist natürlich auch nur möglich hier alles, weil ich noch eine zweite Rolle habe als alter Hobby- und Berufspodcaster. Bin ich natürlich auch noch Direktor bei Atreus. Also sprich, wenn ihr Themen habt rund um die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch im Unternehmen, könnt ihr auch gerne mal auf mich zukommen. Wir haben ein sehr, sehr großes und sehr wertvoll qualifiziertes Interim-Manager-Managerinnen-Netzwerk und da haben wir vielleicht sogar jemanden, der euch ja für einen befristeten Zeitraum auch unterstützen kann. Das können Transformationsprojekte sein, es können schwierige Managementaufgaben sein. Alles rund um diese Topics kommt gerne auf mich zu. Manchmal hilft ein Sparring-Gespräch und dann hat sich das schon erledigt. Und manchmal helfen wir euch dann mit der geeigneten Ressource. Ja, Christine, ich freue mich aufs nächste Gespräch und dir noch einen schönen Tag.
Dir auch, danke dir.